Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wir haben heute ein Thema vor uns, das ja aktuell quasi überall präsent ist. Also wenn du in letzter Zeit mal die Nachrichten verfolgt hast, kommst du an einer bestimmten Schlagzeile eigentlich gar nicht vorbei.
Oh ja, das ist dieses ständige Narrativ von der großen Jobapokalypse durch künstliche Intelligenz.
Genau. Es heißt dann, die großen Sprachmodelle übernehmen unsere Jobs. Und zwar in einem völlig beispiellosen Tempo. Da ist von Massenarbeitslosigkeit die Rede.
Oder davon, dass ganze Abteilungen einfach wegrationalisiert werden.
Richtig. Und das erzeugt natürlich in fast allen Branchen eine enorme Unsicherheit. Wir alle spüren dieses Grundrauschen. Aber unser Ziel für heute ist es mal, diese ganze mediale Panik beiseite zu schieben. Wir wollen uns ausschließlich auf die harte Datenlage konzentrieren. In dieser Folge nämlich genau verstanden haben, warum es da einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen dem, was KI theoretisch kann und dem, was am Arbeitsplatz tatsächlich passiert.
Und diese datengetriebene Nüchternheit hilft uns einfach ungemein. Bevor wir uns in so dystopischen Weltuntergangsszenarien verlieren, hilft es enorm, das Ganze mal in einen historischen Kontext zu setzen. Wir erleben so eine technologische Panik ja nicht zum ersten Mal.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte zurückschauen, also auf die Einführung von Industrierobotern in den 80ern oder auch auf die Globalisierung und das Offshoring Anfang der 2000er, die Narrative waren damals erstaunlicherweise fast identisch.
Stimmt, damals dachte man ja auch, sämtliche Produktionsjobs im Westen würden quasi über Nacht verschwinden.
Genau. Und natürlich gab es in bestimmten Sektoren harte Einschnitte, das darf man nicht kleinreden. Aber dieser totale, sofortige Kollaps des gesamten Arbeitsmarktes, der da oft an die Wand gemalt wurde, der blieb eben aus.
Der Arbeitsmarkt hat sich transformiert, aber er ist nicht implodiert.
Richtig. Und was wir bei der aktuellen Diskussion über KI sehen, ist eine ganz ähnliche methodische Schwäche in vielen frühen Vorhersagen. Wir müssen weg von diesen rein theoretischen Modellen. Wir müssen messen, was wirklich an den Schreibtischen passiert.
Und das bringt uns direkt zu diesem fundamentalen Problem, das in den Forschungsberichten, die wir hier vorliegen haben, immer wieder auftaucht. Das sogenannte Messproblem.
Ja, das ist der Kern des Ganzen.
Es klafft da nämlich eine riesige Lücke. Eine Lücke zwischen dem, was theoretisch möglich ist, und dem, was in der Praxis wirklich umgesetzt wird. Die ersten Studien sind ja oft so vorgegangen, dass sie einfach Berufsbeschreibungen genommen haben.
Genau, so große Datenbanken mit Aufgabenprofilen.
Ja, und dann haben sie geschaut, kann ein Sprachmodell diese spezifische Aufgabe ausführen?
Das war dieser absolute Standardansatz. Man hat geschaut, kann die KI einen Bericht schreiben? Kann sie Code generieren? Kann sie Daten zusammenfassen? Und wenn die Antwort ja war, dann galt dieser Job direkt als hochgradig gefährdet.
Was ja eigentlich viel zu eindimensional ist.
Völlig eindimensional. Theoretische Machbarkeit im Labor sagt fast nichts über die ökonomische Realität in einem echten Unternehmen aus. Deshalb nutzen die neuen Analysen ja auch diese wesentlich präzisere Metrik, die sogenannte beobachtete Exposition. Theoretische Leistungsfähigkeit der KI als Basis und gleicht sie dann mit echten, harten Nutzungsdaten aus den Unternehmen ab.
Man schaut also, ob die KI wirklich genutzt wird.
Richtig. Läuft ein Prozess völlig autonom ab? Oder ist die KI am Ende doch nur ein besseres Suchwerkzeug für den Mitarbeiter? Wenn eine Aufgabe nachweislich vollautomatisiert wird, fällt das stark ins Gewicht. Wenn der Mensch die KI nur als Assistenten zuschaltet, verändert das den Expositionsgrad kaum.
Ich finde, man kann sich diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis super mit einer Analogie aus dem Alltag veranschaulichen.
Lass hören.
Also stell dir vor, du kaufst dir einen brandneuen, hochgezüchteten Sportwagen. Laut dem Datenblatt des Herstellers, also der rein theoretischen Fähigkeit, fährt dieses Auto locker 300 km/h auf der Autobahn.
Okay.
Aber deine Realität sieht so aus, dass du damit am Montagmorgen durch den Berufsverkehr fährst. Du hast Tempolimits, du hast endlose Baustellen, rote Ampeln und völlig unvorhersehbare andere Fahrer. Im Durchschnitt bewegst du dich vielleicht mit 40 km/h vorwärts.
Das ist ein sehr gutes Bild. Das ist dann deine beobachtete Nutzung.
Genau. Und wenn wir uns die Daten aus den Unternehmen ansehen, gibt es für die Implementierung von KI im Alltag offensichtlich massenhaft solche roten Ampeln und Baustellen.
Oh ja, diese Reibungsverluste sind enorm. In den theoretischen Modellen werden die fast immer unterschätzt. Und wenn wir uns anschauen, was diese Baustellen konkret sind, landen wir ganz schnell bei regulatorischen und strukturellen Hürden.
Datenschutz zum Beispiel?
Datenschutz, ganz genau. Branchenspezifische Compliance-Regeln, interne Firmenvorgaben. Ein Anwalt oder ein Finanzprüfer kann es sich einfach nicht leisten, ein Dokument ungeprüft von einer KI verschicken zu lassen.
Weil die Haftungsfrage ja am Ende bei Menschen bleibt. Wenn die KI halluziniert, haftet nicht das Sprachmodell.
Absolut. Der Mensch muss dafür gerade stehen.
Dazu kommt ja auch noch die technische Infrastruktur in vielen Firmen. Selbst wenn die KI das theoretisch könnte, scheitert es oft an völlig veralteten IT-Systemen.
Ja, fehlende Schnittstellen. Da gibt es Brüche in der Datenübergabe, die dann wieder händisch überbrückt werden müssen.
Das ist dann dieses Human-in-the-Loop-Prinzip, das den Automatisierungsgrad extrem ausbremst. Ein Experte muss immer noch validieren, was die Maschine da eigentlich produziert hat.
Und all diese Faktoren zusammen führen eben zu dieser gigantischen Lücke in den Daten.
Lass uns mal genau über diese Lücke sprechen. Die Zahlen sind nämlich wirklich verrückt. Besonders im Bereich Informatik und Mathematik wird das überdeutlich. Wenn wir uns nur die Theorie ansehen, sagen die Studien, dass unfassbare 94% der Aufgaben in diesem Sektor von KI durchdrungen werden könnten.
94%? Das wäre ein beispielloser Einschnitt.
Ja. Aber wenn man jetzt diese neue Metrik anlegt, also die beobachtete Exposition, schrumpft dieser Wert dramatisch. Wir liegen da aktuell in der Realität bei gerade mal 33%. Aber selbst bei diesen 33% müssen wir ja schauen, wer genau betroffen ist. Die Metrik erlaubt uns da sehr detaillierte Rankings.
Genau. Und wenn wir uns die Spitzenreiter ansehen, stehen die Programmierer mit deutlichem Abstand auf Platz 1.
Was heißt das in Zahlen?
Bei denen sind aktuell etwa 75% der täglichen Aufgaben durch KI abgedeckt oder zumindest sehr stark unterstützt.
Das ist interessant. 75%. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass der Kundenservice auf Platz 1 steht.
Wegen der ganzen Chatbots in letzter Zeit?
Ja, genau. Wir sehen doch überall diese automatisierten Supportsysteme. Warum sind Programmierer in der Realität noch stärker exponiert?
Das liegt an der grundlegenden Natur der Aufgabe. Programmieren ist hochgradig strukturiert. Code ist regelbasiert und deterministisch. Die KI generiert Code, der Entwickler testet ihn sofort.
Es gibt also ein klares richtig oder falsch.
Exakt. Wenn es einen Fehler gibt, wirft das System eine Fehlermeldung aus und die KI korrigiert das. Beim Kundenservice sieht das anders aus. Der ist übrigens auf Platz 2 mit rund 70%.
Also auch sehr hoch.
Sehr hoch, ja.
Aber da hast du es oft mit menschlichen Emotionen zu tun. Mit unklaren Formulierungen oder total komplexen Einzelfällen. Da zögern die Unternehmen verständlicherweise, die komplette Kontrolle an einen Bot abzugeben. Ein schlechter Bot kann den Ruf der Firma ruinieren.
Das stimmt. Das haben wir ja auch schon oft genug gesehen, wo das schief ging.
Eben. Deshalb bleibt die menschliche Kontrolle da zwingend erhalten, was die reale Exposition etwas drückt. Verstehe. Auf Platz 3 finden wir dann übrigens die Datenerfassung mit knapp 67%. Also Aufgaben, wo unstrukturierte Infos in Datenbanken getippt werden. Das ist ein Paradebeispiel für KI.
Definitiv.
Aber lass uns mal auf das andere Ende des Spektrums schauen. Das finde ich fast noch aufschlussreicher. Die Daten zeigen nämlich, dass etwa 30% der arbeitenden Bevölkerung aktuell überhaupt keine Berührungspunkte mit KI haben.
Die Exposition liegt dabei exakt null.
Null. Wer sind diese Leute?
Da erkennen wir ein sehr klares Muster. Es sind Tätigkeiten, die eine starke physische Präsenz erfordern, in der unstrukturierten, echten Welt. Köche, Mechaniker, Pflegekräfte.
Rettungsschwimmer, Handwerker.
Genau. Die KI kann vielleicht deren Dienstplan optimieren, aber sie kann nicht die physische Handlung selbst übernehmen. Das bestätigt im Grunde das sogenannte moravische Paradoxon.
Was besagt das noch gleich?
Dass das, was für Menschen hochkomplex ist, wie abstrakte Mathematik oder Softwarearchitektur, für Computer oft relativ einfach ist. Aber die scheinbar simplen physischen Dinge, wie sich sicher durch einen Raum zu bewegen oder etwas zu reparieren, das sind für Maschinen nach wie vor gewaltige Hürden.
Okay, wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, wir wissen, welche Aufgaben automatisiert werden und welche nicht. Und da stoßen wir auf einen Punkt, der bisherige Annahmen über den Arbeitsmarkt komplett auf den Kopf stellt.
Du sprichst von der Demografie.
Ganz genau. Wer sind die Menschen in diesen stark exponierten Berufen? Wenn wir an Automatisierung denken, haben wir doch sofort den Fabrikarbeiter vor Augen. Repetitive Handarbeit.
Ja, Gruppen mit eher niedrigeren Bildungsabschlüssen. Die historisch verletzlichste Schicht.
Genau, das war immer das Bild.
Aber das war das Paradigma des 20. Jahrhunderts. Bei der Robotik in der Fertigung hat das gestimmt. Maschinen haben Muskelkraft ersetzt. Die aktuellen Daten zur KI-Exposition zeigen uns aber einen absoluten Paradigmenwechsel.
Die Profile sind quasi spiegelverkehrt.
Komplett. Wenn wir das oberste Viertel der stark betroffenen Jobs mit den nicht betroffenen vergleichen, sehen wir ganz andere demografische Muster.
Die Zahlen sind da wirklich unmissverständlich. Allein der Geschlechterunterschied.
Wir sprechen hier von einem Frauenanteil von 54% in den stark betroffenen Berufen. Bei den nicht Betroffenen sind es nur 38%.
Und noch gravierender wird es bei der Bildung.
Ja, die Wahrscheinlichkeit für einen Master- oder Doktortitel bei den stark Exponierten liegt die bei über 17%. 17,4, um genau zu sein. Bei der Gruppe ohne Exposition sind es gerade mal 4,5%. Das ist fast Faktor 4.
Faktor 4, ja. Und dazu kommt noch das Einkommen. Die Arbeitnehmer in den am stärksten betroffenen Berufen verdienen im Schnitt 47% mehr pro Stunde.
47% mehr? Das ist massiv.
Wenn man das also zusammenfasst, höherer Frauenanteil, signifikant höhere Bildung, deutlich mehr Gehalt. Die aktuelle technologische Welle zielt fast punktgenau auf die hochqualifizierte Wissensarbeit ab.
Es geht nicht um den Fabrikboden, es geht um den Schreibtisch der Akademiker.
Richtig. Finanzanalyse, HR-Management, Rechtsberatung. Das waren früher Aufgaben, die hohe Gehälter rechtfertigten, weil sie kognitiv anspruchsvoll waren. Und genau das kann ein Sprachmodell heute simulieren oder extrem gut unterstützen.
Und das führt uns zur absoluten Kernfrage. Die Frage, die dich wahrscheinlich gerade am meisten interessiert, wenn du uns hier zuhörst. Wenn wir eine so teure, hochgebildete Belegschaft haben, deren Kernaufgaben nun von Software übernommen werden könnten, sehen wir das schon auf dem Arbeitsmarkt? Entlassen die Firmen jetzt ihre Analysten und Texter, um Geld zu sparen?
Die empirische Antwort darauf, basierend auf den Daten seit Ende 2022, ist ein ganz klares Nein.
Nein? Gar nicht?
Nein. Es gibt keine Anzeichen für Massenentlassungen oder einen systematischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesen stark exponierten Sektoren.
Okay, das ist beruhigend.
Wenn du die Arbeitslosenquoten von stark betroffenen und nicht betroffenen Gruppen übereinander legst, verlaufen die seit der Einführung der großen Sprachmodelle nahezu parallel. Da gibt es keine plötzlichen Spitzen, die auf eine Kündigungswelle hindeuten würden.
Und auch die offiziellen Prognosen für das nächste Jahrzehnt scheinen das ja zu bestätigen. Die Modelle gehen zwar davon aus, dass das Wachstum in diesen Berufen minimal gedämpft wird.
Ja, so um die 0,6 Prozentpunkte weniger Wachstum für jede 10% mehr KI-Abdeckung.
Aber das ist eben nur eine Verlangsamung des Wachstums. Diese Berufe schrumpfen nicht massiv.
Genau. Und das liegt vor allem darin, wie Unternehmen mit Produktivitätssteigerungen umgehen. Wenn ein Entwicklerteam durch KI plötzlich 30% schneller ist, dann feuert die Firma ja nicht 30% der Leute.
Was machen sie stattdessen?
Sie bauen mehr Features. Sie bringen das Produkt schneller auf den Markt. Oder sie gehen endlich diese Projekte an, die wegen Kapazitätsmangel ewig auf Eis lagen. Die Nachfrage nach Wissensarbeit ist ja nicht statisch. Wenn Datenanalyse billiger wird, wollen die Firmen mehr davon.
Das stabilisiert die bestehenden Jobs.
Richtig.
Aber, und hier kommt der große Twist in der ganzen Geschichte, die reine Arbeitslosenquote der Leute, die schon im Beruf stehen, erzählt eben nur die halbe Wahrheit. Es gibt da einen viel subtileren Indikator in den Daten.
Und der betrifft die jungen Arbeitnehmer.
Genau, die Altersgruppe der 22- bis 25-Jährigen.
Aus ökonomischer Sicht ist das vielleicht der wichtigste Fund in diesen ganzen Analysen. Wir dürfen uns nicht nur die Arbeitslosenquote ansehen. Wir müssen auf die Einstellungsraten schauen, aufs Hiring.
Und da zeigt sich ein Riss.
Ein gewaltiger Riss. Die Einstellungsrate für junge Talente in exakt diesen hochgradig KI-exponierten Berufen ist seit 2022 um etwa 14% zurückgegangen.
14% weniger Einstellungen für Berufsanfänger.
Genau. Das heißt, Unternehmen behalten ihre erfahrenen Seniors und Mittellevel-Leute, aber sie drosseln massiv den Zufluss an Absolventen, die frisch von der Uni kommen.
Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht ja total logisch ist. Wenn man sich den Alltag in vielen Firmen ansieht, waren Junior-Positionen historisch oft für die absolute Basisarbeit gedacht.
Fleißarbeit, ja.
Die schreiben die ersten groben Entwürfe für einen Code, die formatieren Excel-Tabellen, schreiben Zusammenfassungen von Meetings oder recherchieren Hintergründe. Das sind exakt diese repetitiven Aufgaben, die KI heute in Sekundenbruchteilen erledigt.
Die KI hat quasi die Rolle des Junior-Assistenten übernommen.
Besser hätte man es nicht sagen können.
Ein erfahrener Senior, der gute KI-Tools nutzt, schafft heute das Volumen, für das er früher ein oder zwei Juniors als Zuarbeiter brauchte. Die Firmen brauchen einfach weniger Leute für reine Einstiegsarbeit.
Aber der Bedarf an Erfahrung bleibt.
Der bleibt unverändert hoch oder steigt sogar. Du brauchst Kontextverständnis, strategische Steuerung. Jemand muss die Ergebnisse der KI ja kritisch prüfen können.
Und warum tauchen diese jungen Absolventen dann nicht in der Arbeitslosenstatistik auf?
Weil sie oft noch gar nicht fest in ihrer Branche verankert sind. Sie finden einfach schwieriger den ersten Job. Das ist eine sehr stille, aber tiefgreifende Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt.
Lass uns das alles mal zusammenfassen. Wenn wir diese ganzen Informationen bündeln, zeichnet sich ein Bild ab, das wirklich meilenweit entfernt ist von diesen simplen Untergangsszenarien in den Medien.
Absolut.
Punkt 1. Wir haben eine riesige Lücke zwischen theoretischen KI-Fähigkeiten und der tatsächlichen gebremsten Realität in den Firmen. Punkt 2. Der Fokus der Automatisierung hat sich verschoben. Weg von der physischen Arbeit hin zu hochgebildeten, gut bezahlten Wissensarbeitern.
Und Punkt 3. Wir sehen aktuell keine Massenentlassungen. Die wahre Auswirkung zeigt sich darin, dass die Tür für Berufsanfänger in bestimmten Sektoren einen Spalt zugeht, weil die KI diese Einstiegsaufgaben absorbiert. Und aus dieser Veränderung bei den Junioren ergibt sich eine strukturelle Herausforderung, die viel größer ist als reine Arbeitsmarktdaten.
Hau raus.
Wenn Firmen heute aus Effizienzgründen deutlich weniger Berufsanfänger für diese Basisaufgaben einstellen, wie stellen wir dann sicher, dass wir in 10 Jahren noch genug hochqualifizierte Senior-Experten haben?
Oh, das ist ein guter Punkt.
Fachwissen und die Fähigkeit, komplexe Fehler zu finden, entstehen ja nicht aus dem Nichts. Das kommt durch die jahrelange, manchmal echt mühsame Arbeit an genau diesen Anfängeraufgaben. Wenn man das nun der Maschine überlässt, wie wird man in Zukunft eigentlich zum Meister? Der Weg, das Handwerk von der Pike aufzulernen, wird ja immer schmaler.
Wahnsinn. Wenn niemand mehr die Basisarbeit macht, woher kommen dann die Experten von morgen? Das ist eine fantastische Fragestellung. Ein Gedanke, den du definitiv für dich reflektieren solltest, wenn du das nächste Mal einen Text oder Code an eine KI delegierst.
Da gibt es einiges zum Nachdenken.
Definitiv. Damit sind wir auch schon am Ende für heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns durch diese Daten zu graben. Wir hoffen, du konntest einige spannende Einblicke mitnehmen.
Hat großen Spaß gemacht.
Und wir würden uns extrem freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder reinhörst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.